Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Das sind die Themen heute in unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Eine Frau provoziert die katholische Kirche und macht Schlagzeilen. Die französische Theologin Anne Zuppa will Erzbischöfin von Lyon werden. Yom Kippur statt Pfingstmontag. Was sagen deutsche Juden zu der aktuellen Feiertagsdebatte? Ein Standpunkt. Und der Sinn der Einsamkeit. Stephen Batchelor, Mitbegründer des säkularen Buddhismus, hat ein Buch über wichtige Erkenntnisse durch buddhistische Abgeschiedenheit und Rauschzustände geschrieben. Und damit herzlich willkommen. Die katholische Kirche in Frankreich steckt in der Krise. In den vergangenen Jahren haben viele Franzosen wegen der zahllosen Fälle von sexuellem Missbrauch das Vertrauen in die katholische Kirche verloren. Auch in Frankreich wird über den Zölibat diskutiert und über das Priesteramt für Frauen. Die französische Theologin Anne Zuppa hat die Debatte jetzt noch mit einer Initiative befeuert. Sie hat sich um die Leitung des Erzbistums in Lyon beworben. Der bisherige Erzbischof Kardinal Philippe Barbarin war Anfang März zurückgetreten. Er hatte den sexuellen Missbrauch eines katholischen Priesters an mehreren minderjährigen Pfadfindern in seinem Bistum vertuscht. Zuppas Bewerbung sorgt für Schlagzeilen. Susanne Krause berichtet aus Paris.
Nur ein Wunder könne bewirken, dass Anne Zuppa als Kandidatin für die Nachfolge von Philippe Barbarin an der Spitze des Erzbistums von Lyon eine Chance habe, heißt es unter anderem in der Tageszeitung Le Monde. Zum einen wird der künftige Amtsinhaber vom Papst ernannt, zum anderen verwehrt das Kirchenrecht Frauen die Priester- und Bischofsweihe. All das ist Anne Zuppa bestens bekannt. Sie hat in Lyon Theologie studiert, leitet seit über 30 Jahren Bibelgruppen und schreibt Bücher zum Platz der Frauen in der Kirche. Gerade deshalb meint es die zierliche 73-Jährige ernst mit ihrer Bewerbungsinitiative.
Il fallait bien que ça arrive un jour. Il fallait bien qu'une femme candidate à un poste d'évêque.
Das war längst überfällig. Eines Tages musste sich einfach eine Frau auf einen Bischofsposten bewerben. Denn Frauen haben die Kompetenz und die Legitimität für eine Leitungsposition. Jesus behandelte die Frauen auf dieselbe Art wie die Männer. Unsere katholische Kirche hat den offenen Geist von Jesus vergessen. Sie hat sich hinter einem konservativen Geist verschanzt. Und es ist höchste Zeit, dass sie sich der heutigen Realität öffnet.
Zuppa fordert nicht, Frauen zur Priesterweihe zuzulassen. Sie bezeichnet ihre Bewerbung eher als Antwort auf einen bisher folgenlosen Vorstoß von Papst Franziskus. 2013 bat er Theologen zu überlegen, ob der administrative Teil der Diözeseleitung eventuell an Laien, also auch Frauen, übertragen werden könne, um verkrustete Machtstrukturen aufzubrechen. Das wünscht auch Zuppa.
Meiner Meinung nach wäre es angebracht, Laien als Leiter einer Diözese zuzulassen. Damit könnte die Kirche den Menschen wieder viel näher gebracht werden. Während Familienväter und Mütter, die sich von Haus aus mit der kindlichen Psyche auskennen, auf verantwortlichen Posten in der Kirche, hätte es weniger Missbrauchsfälle gegeben.
Mit Absicht bewirbt sich Zuppa für die Leitung des Erzbistums in Lyon. Vor allem die Aufdeckung des dort jahrzehntelang vertuschten sexuellen Missbrauchs durch einen Priester hat die Gläubigen im Land nachhaltig erschüttert. Von den Skandalen in der Kirche niedergeschmettert wollen die Katholiken Veränderungen, schrieb Le Monde im März 2019. Veränderungen seien dringend nötig, sagt die Theologin und zitiert Ergebnisse der letzten Erhebungen. 60% der Franzosen bezeichnen sich als dem Katholizismus zugehörig, aber lediglich 3% als regelmäßig praktizierend. Um all die Distanzierten in die Kirche zurückzuholen, so Zuppa, müsse diese modernisiert werden, zum Beispiel indem sie Frauen mehr Verantwortung, leitende Posten zugestehe. Ein Thema, das schon 2008 in die Schlagzeilen gekommen war. Damals hatte der Pariser Erzbischof André Ventroux betreffs der Forderung, Frauen stärker am kirchlichen Leben zu beteiligen, öffentlich erklärt: Es geht nicht darum, einen Rock zu tragen, es geht darum, etwas im Kopf zu haben. Auf diese frauenfeindliche Äußerung reagierten Suppart und andere Aktivistinnen unmittelbar. Sie gründeten den Verein Comité de la Jupe. Das sogenannte Rock-Komitee soll den Platz der Frauen in der Kirche verteidigen.
Unser Verein hat schon viel auf die Beine gestellt. Wir haben vor Jahren einen Kongress veranstaltet sowie Empfehlungen für gute Praktiken in den Pfarrgemeinden herausgegeben. Wir haben Familien unterstützt, die gegen den Ausschluss von Mädchen im Kirchenchor vorgingen. Wir haben zum Thema sehr viel in den Medien eingebracht. Aber verändert hat sich im letzten Jahrzehnt quasi nichts.
Zumindest nicht im positiven Sinne, resümiert die französische Theologin.
Au contraire, en France, il y a même eu une régression.
Im Gegenteil, in Frankreich ist ein Rückschritt sichtbar. Die Zahl der Mädchen in kirchlichen Chören sinkt, ebenso wie die Zahl der Frauen, die bei der Sonntagsmesse die Lesung vortragen oder die Kommunion austeilen. Das belegt, dass eine gewisse Tradition erstarkt, die den Frauen schadet. Wir müssen nun zu anderen Mitteln greifen, um unserem Anliegen mehr Gehör zu verschaffen. Denn was wir mit unserem Verein unternommen haben, reicht längst nicht aus.
La démarche du comité de la Jupe n'a pas été suffisante.
Voller Bewunderung schaut Suppart auf das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Eine solche Plattform für den Dialog zwischen Klerikern und Laien fehle in Frankreich. Christliche Aktivistinnen in der Bundesrepublik beneidet sie um deren Zusammenschluss und Solidarität.
En France, nous n'avons absolument pas cette solidarité entre femmes.
In Frankreich ist eine solche Solidarität zwischen Frauen bislang unbekannt. Hier ruhen Initiativen meistens auf den Schultern Einzelner. Bei einem Blick ins Ausland kann ich viel lernen, sei es von Maria 2.0 in Deutschland oder auch von der länderübergreifenden Bewegung Voices of Faith. All diese Initiativen für eine stärkere Beteiligung der Frauen am kirchlichen Leben müssen wir nun bündeln.
Die Bewegung The Voice of Faith lancierte eine internationale Unterstützerpetition für Suppart. Auch im eigenen Land findet die Initiative der Theologin breites Echo. Zwar erklärte die Konferenz der Bischöfe Frankreichs, diese Kandidatur nicht kommentieren zu wollen, doch eine einheimische Unterschriftenaktion versammelt schon über 5.500 Unterstützer. Von engagierten, teils sehr bekannten Laien bis hin zu Politikern aus dem linken Spektrum. Und im katholischen Privatradio RCF loben nicht nur Hörerinnen Suppart Mut. Alice, 26 Jahre alt, ist in der Diözese von Lyon tätig.
Ich war zutiefst schockiert, als ich sah, wie bösartig viele praktizierende Katholiken, Männer, auf Suppart Initiative reagieren. Das Thema Platz der Frauen in der Kirche löst viel Hass und Gewalt aus. Ganz so, als würde man ein Tabu berühren. Dabei müssen wir uns alle, Frauen und Männer, gemeinsam dafür einsetzen, dass weltweit die katholische Kirche Frauen mehr Platz einräumt.
Man sollte zuerst ermöglichen, dass auch Frauen die Priesterweihe erhalten können. Und sobald es dann Priesterinnen gibt, wäre es gut, Frauen zu Bischöfinnen zu machen. Für die Verteilung der Leitungsgewalt der Kirche wäre dies sehr wichtig.
Suppart Vorstoß scheint gemäßigte Katholiken aus der schweigenden Mehrheit ermuntert zu haben, ihren Wunsch nach Reformen nun laut auszusprechen. Mit einer offiziellen Antwort auf ihre Bewerbung rechnet die Aktivistin allerdings nicht.
Als Ausblick kann ich sagen, ich bin keinesfalls allein. Es gibt andere Frauen, die sich morgen um ein Bischofsamt bewerben werden. Folglich bin ich optimistisch, was die Entwicklung dieser Debatte anbelangt.
An Suppart ist überzeugt, eine Zukunft habe die katholische Kirche nur dann, wenn sie in ihren Reihen der gesellschaftlichen Realität, der Gleichstellung von Mann und Frau, Rechnung trage.
Eine katholische Theologin will Erzbischöfin von Lyon werden, Susanne Krause berichtete aus Frankreich. Stellen Sie sich mal vor, Pfingstmontag fällt künftig weg und stattdessen wird Yom Kippur ein bundesweiter Feiertag. Viele sehen darin eine sympathische Idee. Geboren wurde sie von dem evangelischen Theologen Friedrich Wilhelm Graf. Er hatte sich das jüdische Versöhnungsfest Yom Kippur als gesetzlichen Feiertag in Deutschland gewünscht. Die evangelische Theologin Christiane Thiel brachte die Idee dann in einem Interview bei Deutschlandfunk Kultur mit Pfingstmontag zusammen und sagte Folgendes.
Also das würde ich ganz toll finden. Yom Kippur, der große Versöhnungstag, das wäre wirklich ein Zeichen. Also auch dafür, dass wir, egal ob wir irgendwas mit Gott anfangen können, dass wir ja von Versöhnung leben.
Meint die evangelische Theologin Christiane Thiel und befeuerte damit die Debatte, Pfingstmontag durch Yom Kippur als bundesweiten Feiertag zu ersetzen. Und was denken Juden in Deutschland darüber? Unser Kollege Gerald Beiroth sagt, für ihn muss das nicht unbedingt sein und er empfiehlt in seinem Standpunkt stattdessen Pessach zum Feiertag zu machen.
Wenn ich einen jüdischen Feiertag wahrnehmen möchte, muss ich in der Regel einen Urlaubstag verbraten. Daher finde ich den Vorschlag furchtbar nett und auch rührend. Aber muss ausgerechnet Yom Kippur gesetzlicher Feiertag werden? Ist Yom Kippur wirklich das, was die ganze Gesellschaft braucht, das, was die Gesellschaft versteht? Und was haben Muslime, Bahai und Buddhisten davon, Yom Kippur zu feiern? Da hat man in den meisten Bundesländern den Buß- und Bettag abgeschafft und soll jetzt einen Tag wieder einführen, an dem es genau darum geht, ums Büßen und Beten. Yom Kippur ist zwar der höchste jüdische Feiertag, aber ein untypischer. An Yom Kippur steht das Individuum vor Gott, legt Rechenschaft ab, steht vor Gericht und es gibt nichts zu essen. 25 Stunden Fasten gehören zu Yom Kippur. Kein Essen, kein Trinken, kein Sex und keine Lederschuhe. Wobei ich mal denken würde, zum Verzicht auf Lederschuhe ist die Sneakers-Gesellschaft am ehesten zu überreden. Wenn schon jüdischer Feiertag, dann möchte ich mal Pessach vorschlagen. Da sitzen wir als Gemeinschaft vor Gott und essen und trinken, manchmal bis zur Völlerei. Das ist erstens typischer fürs Judentum und zweitens sowieso lustiger. Außerdem ist Pessach die Visitenkarte Gottes, denn Pessach erinnert daran, dass Gott uns aus Ägypten herausgepaukt hat und dass Menschen keine Sklaven sein sollen. Das finde ich in Zeiten von Homeoffice und Versandhandelbestellungen wichtig. Die Coverversion von Pessach heißt übrigens Ostern. Christiane Thiel, Pfarrerin in Halle, tritt für den Versöhnungstag als gesetzlichen Feiertag ein, weil unsere Gesellschaft auf Versöhnung angewiesen sei, auch ohne Gott. Nur an Yom Kippur geht es gerade um Versöhnung mit Gott. Die 25 Stunden abzüglich Schlaf dienen überwiegend dazu, Gott um Verzeihung zu bitten. Mit seinen Mitmenschen sollte man sich spätestens in den Tagen vor Yom Kippur aussöhnen. Wenn sich alle in der Gesellschaft mal so richtig aussöhnen wollen, ich habe ja nichts dagegen. Man sollte das vielleicht nicht Yom Kippur nennen. Wir können uns auch alle mal so in den Armen liegen und heulen. Und wenn wir uns in Zeiten von Corona doch nicht in den Armen liegen können und halt nur heulen, ist das auch völlig in Ordnung. Dass eine christliche Theologin und ein Theologe einen Feiertag abgeben wollen, ich finde das enorm. Echt jetzt. Friedrich Wilhelm Graf schreibt, die christlichen Kirchen sollten in ökumenischer Eintracht auf den besonderen staatlichen Schutz für einen ihrer überkommenen christlichen Feiertage verzichten. Solch einen Abschied von den christlichen Pfründen, man kann ihn nicht hoch genug einschätzen. Wo wir schon mal dabei sind, es gibt eine Sache, die furchtbar nervt. Für Juden ist es wichtig, am Schabbat, am Samstag, nicht zu arbeiten, und zur Arbeit gehört nach jüdischem Verständnis auch, Dinge zu kaufen. Ich finde es oft schwer, in einer vollen Arbeitswoche auch noch den Einkauf zu schaffen. Mir persönlich würde es helfen, wenn sonntags wenigstens ein paar Läden geöffnet wären. Im christlichen Italien geht das genauso wie im christlichen Polen, in den USA sowieso. Zur Ladenschließung am Sonntag hat auch Jesus meines Wissens ziemlich wenig gesagt und am jüdischen Schabbat Ähren gerupft. Denkt doch mal drüber nach. Ich meine ja nur so.
Sagt Gerald Beiroth in seinem Standpunkt. Musik. Seit rund 100 Jahren beschäftigt sich die westliche Welt mit dem Buddhismus. Einer der bekanntesten buddhistischen Lehrer in unserem Teil der Welt ist der Schotte Stephen Batchelor. Er hat den säkularen Buddhismus mitbegründet. Diese westliche Strömung des Buddhismus hat sich von transzendenten Glaubensvorstellungen wie der Wiedergeburt und dem Karma verabschiedet. Es gibt auch keine buddhistischen Orden und Glaubensdogmen. Der säkulare Buddhismus bezeichnet sich als offen, lebensnah und pluralistisch. Stephen Batchelor hat mehrere Bücher darüber geschrieben. Sein neuestes beschäftigt sich mit wichtigen Erkenntnissen, die man in der Einsamkeit oder durch Drogen erlangt, die in anderen buddhistischen Schulen tabu sind. Mechthild Klein hat das Buch für uns gelesen und Stephen Batchelor getroffen.
Ayahuasca ist eine rauschhafte, psychedelische Substanz, gewonnen aus einer Liane aus Südamerika. Ayahuasca wird in religiösen Zeremonien in Begleitung eines Schamanen getrunken. Übersetzt heißt die Substanz so viel wie Liane der Geister und Toten. Jeder muss sich nach dem Trank fürchterlich übergeben. In der Tortur und den nachfolgenden Halluzinationen stellen sich die Probanden existenzielle Fragen über ihr Leben. Die Teilnehmer sehen die psychedelische Droge als reinigende Medizin an. Auch der renommierte buddhistische Autor und Lehrer Stephen Batchelor. Er wollte zu seinem 60. Geburtstag Bilanz ziehen über sein Leben mit Hilfe der psychedelischen Substanz. In seinem Buch schildert er die Strapazen.
Als Mutter Ayahuasca mich in ihre Arme nimmt, merke ich, dass ich mir letzte Nacht meine Anhaftung an den Buddhismus aus dem Leib gekotzt habe. In der Ohnmacht bin ich gestorben. Als ich wieder zu mir kam, wurde ich sozusagen wiedergeboren. Ich muss diese Kämpfe nicht mehr ausfechten, wiederhole ich für mich. Ich bin nicht mehr länger ein Kämpfer in den Dharma-Kriegen um die Auslegung der Lehre Buddhas. Ich zittere, ich bebe, meine Arme schlottern, ich stöhne und gähne unkontrolliert. Ich habe den Eindruck, in andere Sphären zu gleiten, hierher zurückzukehren und dann wieder abzugleiten. Diese Reise ist wie eine Achterbahnfahrt durch das chaotische Feld von Dingen, aus denen wir unaufhörlich Bedeutung konstruieren.
Stephen Batchelor hat in seinem Buch Die Kunst, mit sich allein zu sein, Bilanz gezogen. Als Hippie mit Drogenerfahrung ging er nach Indien, wurde mit 21 Jahren Mönch und verbrachte zehntausende Stunden in Meditation. Zuerst in der tibetisch-buddhistischen Tradition, dann als Zen-Mönch in Korea. Dort übte er zeitweise 10 Stunden Meditationen am Tag. Das Alleinsein hat er in allen Facetten kennengelernt.
Die erste Sitzung begann um 3 Uhr morgens, die letzte endete um 21 Uhr. Jede Stunde bestand aus 50 Minuten Sitzen mit verschränkten Beinen auf einem Kissen und 10 Minuten zügigem Gehen durch die Halle. Die einzigen Geräusche waren das mechanische Ticken einer Uhr mit Federwerk an der Wand und das periodische Klack eines hölzernen Jukbi, das vom Leiter der Übungseinheit angeschlagen wurde. Etwa 10 Mönche saßen bei der Einheit in der Halle und ich war selten so vollkommen allein gewesen. Alles, was ich zu tun hatte, war, was ist das, zu fragen. Mein Geist wurde bald der erfindungsreichen Antworten, die er heraufbeschwor, überdrüssig. Die Fragen zu stellen war interessanter, als eine Lösung zu finden. Während ich die nackte Tatsache, am Leben zu sein, gründlich untersuchte und erforschte, fielen meine angesammelten Meinungen über das Leben und dessen Sinn von mir ab. Ich kam in einer stillen Weite von Verwirrung und Unwissenheit zur Ruhe.
I'm trying to understand solitude as a space that all human beings understand.
Ich versuche, das Alleinsein als etwas zu sehen, das alle Menschen kennen. Einsamkeit ist Teil unseres Menschseins, auch das existenzielle Alleinsein. Alle Meditationen, die ich in Korea übte, drehten sich darum, sich mit dem Alleinsein abzufinden. Durch stundenlanges Fragen, was ist das? Immer wieder diese Frage. Das ist zentral für die Übung. Es geht nicht darum, eine Antwort zu bekommen. Es geht darum, sein Leben mit einem größeren Sinn für die Geheimnisse und das Staunen zu kultivieren. Nicht darum, zu wissen und zu zweifeln. Diese Haltung beruht auf positiven Werten, die unseren Geist von festen Einstellungen und Dogmen befreien. Es ist ein Lebensstil.
It's a way of life.
Die Einsamkeit geht offenbar vielen kreativen Leistungen und Erkenntnissen voraus. In seinem Buch zieht Batchelor nicht nur buddhistische Texte und Erfahrungen heran, sondern auch die Essays von Michel de Montaigne. Der französische Adlige zog sich im Jahr 1571 auf sein Schloss in die Einsamkeit zurück. Montaigne entwickelte dort eine neue Literaturform, die Essays. Stephen Batchelor versucht zu erkunden, wie produktiv Menschen mit dem Alleinsein umgehen. Denn grundsätzlich tauchen immer die gleichen Fragen und Gefühle auf, ob man jetzt in einer Klosterzelle einsam sei, in einem Künstleratelier oder in einer problembeladenen Ehe. Auch der historische Buddha hatte die Einsamkeit kennengelernt. Gerade am Anfang, bevor er zu einem angesehenen Lehrer wurde. In einem frühen Text wird sehr unverblümt über den Buddha Gautama gesprochen, dass er allein wie ein Nashorn umherwanderte. Und jetzt, durch das Coronavirus und den Lockdown, machen viele Menschen ebenfalls eine ähnliche Erfahrung von Einsamkeit oder Abgeschiedenheit.
So, the COVID-19 has forced people to look.
Covid-19 zwingt Menschen dazu, ehrlicher auf sich selbst zu schauen.
We can't do this, we can't do that, and we find ourselves alone.
Dies können wir nicht machen, das nicht. Wir sind alleine. Und für viele sind diese Einschränkungen sehr herausfordernd und wahrscheinlich sehr schwierig. Ich denke, ein Grund dafür ist, dass wir in unserer westlichen Kultur nicht gelernt haben, allein zu sein. Wir vermitteln in unserer Schule oder in der Universität keine Fähigkeiten wie Achtsamkeit, Bewusstsein, Kontemplation oder Meditation. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen im Verlauf dieser Einschränkungen durch Covid-19 erkannt haben, wie wenig Kontrolle sie über ihre eigenen Gedanken, über ihre eigenen Gefühle und Emotionen haben. Ihre Gedanken sind etwas chaotisch. Und wir bemerken das einfach nicht, wenn wir in der Geschäftigkeit unseres täglichen Lebens unterwegs sind.
Nicht für jeden seien nun buddhistische Meditationen das Richtige, sagt Stephen Batchelor. Er habe jedoch die Hoffnung, dass Menschen philosophische oder auch religiöse Texte lesen oder auch etwas aus der Psychotherapie ziehen. Wenn Menschen Wege finden, das Alleinsein besser auszuhalten und sich darin sogar wohlfühlen könnten, dann profitierten alle davon. Es würde mehr tolerantes Verhalten geben, glaubt Batchelor. Diese Auseinandersetzung durch die Isolierung könnte helfen, sich mit den zentralen Fragen der menschlichen Existenz zu beschäftigen.
We've become very aware how much our.
Wir sind uns sehr bewusst geworden, wie sehr unsere Welt von den Kräften des Begehrens, der Gier und des Ehrgeizes angetrieben wird. Und es ist endlos und unerbittlich. Die Situation durch das Coronavirus hat alle in eine Art Kloster gebracht.
Put everybody into a monastery.
Batchelors eigene Suche in dem einen Jahr der Auszeit hat ihm auch neue Erkenntnisse beschert. Im Buddhismus sind Drogen ein absolutes No-Go. Der Konsum ist verboten. Insbesondere Alkohol, weil er den Geist vernebelt und weiteres Anhaften fördert. Aber darum hat sich der Ex-Hippie, dem Dogmen zuwidersinnt, nie gekümmert. In Bordeaux, wo er lebt, gehört tägliches Weintrinken zum Essen oder am Abend dazu. Und psychedelische Substanzen wie Peyote und Ayahuasca oder Marihuana gelten auch bei Ex-Hippies als Heilmittel. Batchelor spricht von Medizin. Nachdem er durch diese Tortur des Ayahuasca-Rituals gegangen ist, trinkt er keinen Alkohol mehr, seit Jahren. Und er nimmt auch keine psychedelischen Substanzen mehr zu sich. Diese Veränderung gebe ihm mehr Freiheiten, sagt er. Er sei toleranter geworden. Er, der sich gerne als liberalen, agnostischen oder heretischen Buddhisten sah.
I was also dogmatic.
Ich war schon dogmatisch. Und zwar dogmatisch in meiner Ablehnung von buddhistischen Dogmen.
Damit ist jetzt Schluss. Stephen Batchelor sagt, er bleibe gelassen, wenn andere Buddhisten ihren Glauben an Dogmen untermauern. Die Aufregung darüber überlässt er nun anderen.
Mechthild Klein hat Stephen Batchelor getroffen. Sein neues Buch »Die Kunst, mit sich allein zu sein« ist in der Edition Steinrich erschienen und hat 244 Seiten. Das war's für heute mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz und bedanke mich für Ihr Interesse.